Auf dem Bürgersteig vor mir läuft ein Herr mit Hut und Blindenstock. Mit pendelnden Bewegungen berührt er mit der Spitze den Gehweg rechts und links vor sich. Am Gartentor des Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenvereins Berlin weisen ein feines Piepen und das Kopfsteinpflaster darauf hin, dass sich hier der Eingang befindet. Der Herr mit Hut biegt ab und ich folge ihm, denn der Verein ist nicht nur Treffpunkt und Selbsthilfeorganisation, hier befindet sich auch die Hilfsmittelberatungsstelle, eine Art Boutique mit Blindenstöcken.
Aber ja, ich würde das Quietschgrün nehmen, wenn ich denn die Wahl hätte.
Katharina Diekhoff ist sehend. Bei ihr gibt es für jeden das richtige, individuell zusammengestellte Blindenstockexemplar. Aber sagt man das überhaupt, Blindenstock?
Also wir unterscheiden ja sehr viel diffiziler. Wir unterscheiden in die Langstöcke, die darf man nur tragen, wenn man es kann. Dann gibt es die Taststöcke, mit denen sie vor ihren Zehen rumtasten, ob da was ist. Und es gibt die Stützstöcke, wenn sie zusätzlich Gehbehinderungen haben.
All diesen Blindenstöcken ist eines gemeinsam. Sie sind weiß, nur dann gelten sie als anerkannte Verkehrsschutzzeichen. Das Hilfsmittel, das in der Umgangssprache als Blindenstock bezeichnet wird und für das man eine Art Führerschein machen muss, heißt aber offiziell weißer Langstock. 1930 wurde er in Paris erfunden, um blinde Menschen sichtbarer zu machen im zunehmend durch Autos geprägten Straßenverkehr. Bald wurde der weiße Langstock europaweit zum Symbol blinder und sehbehinderter Menschen. Genauso wichtig wie seine Symbolkraft ist aber der Nutzen des Langstocks als hochindividuelles Werkzeug. Er ermöglicht es den Benutzern, sich autonom und ohne fremde Begleitung zurechtzufinden, indem sie Objekte abtasten und sich so ein dreidimensionales Bild von ihrer unmittelbaren Umgebung machen. Dafür gibt es ganz unterschiedliche Spitzen, die unten am Stock angebracht werden.
So ein großer Ball, der sich dreht. Dann gibt es etwas kleinere, zum Beispiel so aus Alu, kann man dann gleichzeitig zum Klopfen nehmen und zum Drehen. Gibt es dann auch mit Holz, wer seinen Stock ein bisschen ökomäßiger haben möchte.
Eine Drehkugel aus Holz hat auch Antje Samurai an ihrem faltbaren Alu-Stock. Allerdings nicht aus ökologischen Gründen.
Ich finde aber, dass sie von der Akustik ganz gut ist. Also sie ist nicht so dumpf, sie ist relativ hell. Ich habe auch einen relativ kleinen Durchmesser. Und meine Erfahrung ist, dass je größer die Kugel ist, desto schwieriger ist es, damit auch zu tasten. Also ich kann dann kleine Rillen oder so nicht so einfach tasten. Aber das muss jeder für sich ganz individuell entscheiden.
Ihren ersten Langstock bekam die 31-jährige Sozialarbeiterin mit der dunkelblonden Bobfrisur als junges Mädchen. Damals lernte sie auch, mit dem Stock umzugehen, in einem sogenannten Orientierungs- und Mobilitätstraining.
Im Mobilitätstraining lernt man, sich zu orientieren bzw. Landmarken zu nutzen. Also zum Beispiel, wenn ich Wege gehe, dass ich probiere, mich an geraden Linien zu orientieren, an Grasnarben, an Häuserwänden oder an Bordsteinkanten. Das ist das Wichtige. Es ist auch ein großer Schwerpunkt, sich auf Bahnsteigen zu orientieren, sodass ich da sicher bin.
Außerdem gibt es verschiedene Techniken. Die Pendel- oder Klickertechnik, bei der man nur einmal pro Schritt den Boden berührt, oder die Roll-Zieh-Technik, die auch Antje Samurai verwendet und für die man eine Drehkugel unten am Stock benötigt. Ganze 40 bis 60 Trainingsstunden dauert es, bis man sich so souverän orientieren kann. Kein Wunder, denke ich, als ich mit Antje Samurai für einen Selbstversuch mit Augenbinde im Garten stehe.
Und es gibt hier so eine flache Seite. Und da legt man im Prinzip den Finger so an.
Den Zeigefinger.
Den Zeigefinger legt man da an.
Vorsichtig greift Antje Samurais Hand nach meiner und hilft mir, sie richtig auf dem Griff zu positionieren. Dann tapse ich ungelenk los, während ich meinen ausgestreckten Arm von rechts nach links und wieder zurück bewege. Die hölzerne Drehkugel rollt über den Boden. In meinen Fingerspitzen spüre ich Kopfsteinpflaster, das Gitter vor dem Hauseingang und...
Oh, das ist Teppich, oder?
Ja, das ist so eine Abtreter.
Sauberlaufmatte.
Ah ja, die ist flauschig.
Ja, die ist flauschig. Wahrscheinlich war sie vorher, als sie hier reingekommen sind, gar nicht so flauschig.
Da ist es mir überhaupt nicht aufgefallen, genau, das stimmt.
Als Sehender nimmt man so einiges nicht wahr, was für Blinde und Sehbehinderte zum Alltag gehört. Beispielsweise das Blindenleitsystem, das Plätze, Bahnhöfe und im besten Fall ganze Städte durchzieht. Durch taktile Zeichen auf dem Boden, wie Rillen oder raue Stellen, weist es Stockträger darauf hin, wo sich Treppen oder Fahrstühle befinden oder in welche Richtung sie die Straße überqueren müssen. So könne man sich schon ganz gut orientieren, sagt Antje Samurai. Aber
bei Orten, die ich noch nicht gut kenne oder die ich auch gar nicht kenne, nehme ich unterstützend auch unterschiedliche Navigationsmöglichkeiten über das Handy. Dann wird mir angesagt, jetzt ist auf 9 Uhr 25 Meter vor mir eine Sparkasse oder ein Supermarkt. Und dann muss ich natürlich sehr, sehr aufmerksam sein, mir Gerüche merken.
Barrierefrei wird der Alltag allein durch die Benutzung des Langstocks also nicht. Eigentlich ist in der EU-Behindertenrechtskonvention das Prinzip der zwei Sinne festgeschrieben, nachdem immer zwei Signale vorhanden sein müssten, ein taktiles und ein akustisches beispielsweise. Umgesetzt wurde das bisher aber nur punktuell. Und auch international findet man kaum einheitliche Standards, weiß Yoshimi Horiuchi aus Japan. Die blinde Gründerin einer Nichtregierungsorganisation ist heute im Verein zu Besuch und ist viel gereist.
There are some countries in the world that still the awareness of the right cane is not very prevalent.
Es gibt Länder wie Indien oder Myanmar, da ist sogar der weiße Langstock als Symbol kaum bekannt. Blinde sind dort nicht sichtbar und verlassen selten alleine das Haus.
Der weiße Langstock. Unabdingbar für die Autonomie blinder und sehbehinderter Menschen, findet Yoshimi Horiuchi. Manchmal müsse man aber auch anders den Weg finden. Und dann ist mündliche Kommunikation mindestens genauso wichtig.